Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin, herzlich willkommen zur ersten Videopodcast-Folge vom HSV Insight Fanclub-Podcast. Max, ganz links, wie immer am Start. Moin Max.
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir heute zwei Gäste dabei, und zwar Muchel.
Moin.
Und Gato.
Moin.
Moin Männer.
Vielen Dank für die Einladung.
Frohes Neues erstmal.
Gerne. Frohes Neues.
Danke, das ist das Wichtigste zuerst.
Ja. Frohes Neues an euch, frohes Neues an euch. Ja, wir wollen über die Hinrunde sprechen und haben uns so ein paar Punkte rausgesucht. Wir haben auch einen Fragesticker auf Instagram gepostet, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Und ich bin gespannt, wie weit unsere Meinungen heute auseinandergehen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir schon so ein bisschen nach Meinungen aufgeteilt sitzen. Also wenn ich bei euch im Podcast zuhöre, erwische ich mich oft, dass ich mit Muchel einer Meinung bin. Aber ich bin mal gespannt.
Ah, ja, das ist ja schon auch beim Thema Halbzeitshow.
Ist das aus der neuen Folge? Das habe ich noch nicht gehört.
Nee, grundsätzlich ist eher, das ist so ein Thema, wo Gato und ich uns auch immer nicht ganz so einig sind.
Ja, ich bin immer pro große Show und Woche und ist immer für den puristischen Fußball. Ja. Ohne großen Tatam.
Ich mochte zum Beispiel, inzwischen mag ich es, ich mochte aber ganz lange dieses Dino-Lied, nicht? Dieses Dino-Hermann-Lied.
Ja. Das kommt aber bei den Kindern gut an.
Das kommt bei den Kindern gut an, aber ich weiß nicht, ob so ein Stadion das so.
Ja, aber du bist da ja nicht die Zielgruppe. Um das kurz zusammenzufassen, also Muchel ist da eher so Traditionalist, ja, für den ins Stadion rein, kann gleich das Spiel losgehen. Und Gato ist so ein bisschen amerikanisiert.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ist nur so nicht völlig amerikanisch, aber so ein bisschen mehr kann man auch rausholen.
Ja, Helene Fischer in der Halbzeit nochmal aufzählen lassen.
Sowas natürlich Worst Case, muss man sagen.
Ja, okay.
Das ist auch für dich zu viel.
Ja.
Aber Cordula Grün wäre schon okay.
Ja, so in der Achse halt, wenn Dompe sich warm läuft. So.
Das müsste man noch etablieren, ne? Ihr seid ja der Trendsetter, was das angeht.
Ja. Da hätten wir einen begabten Musiker in den Reihen.
Ja.
Ansonsten, kurze Einstiegsfrage von mir, falls ihr es wisst. Euer erstes HSV-Spiel?
Puh, im Stadion?
Im Stadion. Ja, vom TV ist ja lustlos.
Ja, ich weiß, im alten Stadion noch, da bin ich mit meinem Onkel. Der hat mich mitgenommen, der hat nämlich eine Dauerkarte über dem Kaffee- und Kuchenblock, wie es damals noch hieß. Also die Ehrenplätze, glaube ich, war es damals so. Und, aber welches das jetzt genau? Ich konnte mich noch erinnern, wie wir da hingegangen sind und der Parkplatz, so alles ein bisschen mit Grant und dann saßen wir da und es hat auch, ich glaube, ich war ein paar Mal da, aber es hat gefühlt auch nicht einmal die Sonne geschienen. Also, ja, aber ich weiß ja nicht mehr genau, gegen wen es da ging, aber es war auf jeden Fall, ja.
Weißt du, ob da HSV gewonnen hat?
Nee, aber ich weiß noch einmal, als da war es echt so 0-0 verregnetes Spiel und da war noch so unten so ein Plakat auf der Tatanbahn und da war so ganz groß immer so, steht auf, wenn ihr HSV-Fans seid, also so richtig schlecht, so, wo man denkt so, ey, komm mal, jetzt brauchen die Fans, also müsst ihr jetzt nicht irgendwie munter werden und aufzustehen von irgendwelchen Ordnern da unten, also. Aber ja, auf jeden Fall alles wild.
Okay, und deins, Buche?
Auch im alten Volksparkstadion noch, neben der Westtribüne oder Westkurve, da wo diese Wand mit, ich glaube, was stand da drauf, Ögertours oder so, ich weiß es gar nicht.
Ögertours, stimmt.
Ja, war ja damals, ich glaube, es war so eine rote Wand mit Ögertours und das war gegen Bayern München damals. Und ich könnte jetzt noch viel mehr ins Detail gehen, wieso, weshalb, warum Bayern München. Das würde jetzt aber den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Zumindest der HSV hat, meine ich, 2-1 verloren. Und ja, ich kann mich gut daran erinnern, war mit meiner Mutter damals noch, ich war noch ziemlich klein, war auf jeden Fall im Nachhinein, hat sich bei mir ziemlich viel geändert und ich glaube, ich wäre jetzt nicht so ein HSV-Fan, der ich jetzt bin, wenn ich bei diesem Spiel nicht gewesen wäre. So viel mal als kleinen Abriss zu diesem ersten Spiel, was ich im alten Volksparkstadion gesehen habe.
Sehr schön, ansonsten kann man das bestimmt auch nochmal im Detail in deinem Podcast oder in eurem Podcast.
In meiner Biografie kannst du es lesen.
Ah, okay. Wikipedia-Eintrag, oder?
Nee, keine Ahnung.
Du hast echt nochmal. Du hast einen Wikipedia-Eintrag, ne?
Hab ich? Nee, glaube ich nicht. Also mit Abschlag haben wir einen, aber Wikipedia kann sich jeder machen. Also wir können uns danach eine Viertelstunde hier hinsetzen und macht sich jeder einen Wikipedia-Eintrag.
Das gucke ich mal nach. Ich glaube tatsächlich.
Du kannst auch sehen bei Wikipedia, wer das verfasst hat.
Genau. Aber löst das mal noch nicht auf. Wir können ja mal gucken am Ende der Folge, ob das irgendwer wusste.
Was? Ja, ob ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Also das weiß ich nicht.
Also wenn ihr gerade nichts zu tun habt, tut uns den Gefallen.
Nein.
Legt schnell Wikipedia an für Muchel. Moritz, sag mal, wie groß bist du, wie schwer, wie alt?
26 bin ich, ich wiege 95 Kilo und
ja, zum Video war 26 geworden.
Der Vollständigkeit halber, Max, sag auch noch mal schnell dein erstes HSV-Spiel.
Das war damals 3. Dezember 2005.
Abgelesen.
nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ja. Und ansonsten kannst du Nils fragen, der weiß, ich habe das im Kopf. Das war nämlich das Spiel gegen Köln, wo Alexander Larsen Trommelstock gegen Kopf gekriegt hat und Daniel van Beuten den dann
getragen hat. Ja, ich erinnere mich.
3-1 war das und ja,
schön. Van Beuten, geile Geschichte dazu. Ich weiß nicht, auch so eine kleine Zeitgeschichte noch?
Ja, klar.
Ich weiß noch, damals in Thun saßen wir in der Kneipe. Wir haben in Thun zweimal gespielt. Wir haben zweimal in Thun gespielt. Auf jeden Fall, das eine Spiel sind wir danach in Thun noch in so einer Kneipe gewesen, an so einem Fluss. Und da kamen die HSV-Spieler noch rein. Da gibt es noch ein geiles Bild, ich muss ihn mal raussuchen, mit Daniel van Beuten. Und der Typ ist ja echt riesengroß. Ne? Und echt so ein, ich glaube, sein Vater war Catcher, oder?
Ja,
gibt so eine ganz geile Geschichte. Ringer, Catcher, irgendwie so. Und er hatte echt so eine Pranken. Und dann hast du neben ihm gestanden, so. War auf jeden Fall sehr impulsiv. Und dann kann ich mich auch immer an dieses Bild erinnern, wie er dann diesen kleinen Alexander Lars, der vom Trommelstock getroffen worden ist, da vom Platz getragen hat. Also es war auf jeden Fall ein ganz schöner Hühne, der Daniel van Beuten. Ja, mit denen haben wir da in der Kneipe noch ein, zwei Bierchen getrunken. Das war ganz cool.
Die guten alten Zeiten,
wo wir noch international gespielt haben.
Da kommt ja alles wieder. Damals.
Es kommt alles wieder.
Ja. Und du kannst dich auch nicht dran erinnern.
Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur von meiner Mutter, die haben uns irgendwann mal mitgenommen ins Stadion und wir haben auf der Westtribüne gesessen. Und ich habe dann irgendwann, als ich klein war, halt dann irgendwie so gefragt, so machen wir jetzt auch das, was die machen, ne? So aufstehen, klatschen und so. Ja, das machen wir jetzt auch. Aufstehen, klatschen und so. Ich vermute fast, ich konnte damals, also auch wenn ich mich an das Spiel nicht erinnere, dann ist es wahrscheinlich trotzdem so, dass ich mehr im Takt klatschen konnte, als viele heutzutage auf der Nordtribüne. Das dürfen einige gerne nochmal üben.
Ja, wobei für viele die Fangesänge auch offensichtlich in doppelter Geschwindigkeit laufen, mindestens. Ja, wild.
In doppelter Geschwindigkeit laufen ist ein gutes Stichwort. Die Hinrunde, die lief, finde ich, auch in doppelter Geschwindigkeit, weil schwupp war schon wieder irgendwie Winterpause. Gestern noch im Trainingslager, jetzt Winterpause. Und wir wollen heute...
Und eigentlich demnächst auch schon wieder im Trainingslager, ne?
Ja, jetzt schon wieder Trainingslager. Die haben vorhin den Kader bekannt gegeben. Ich habe jetzt nie nochmal drauf geguckt. Viele junge Spieler dabei.
Einige.
Kommen wir aber zum Ende hinzu. Wir wollen aber über die Hinrunde erstmal sprechen. Und da würde mich als erstes mal interessieren, so der insgesamt... Der Tabellenplatz, die Hinrunde, sportlich losgelöst von dem, was man hätte holen können. War das für euch eine gute Hinrunde? Oder?
Für mich war es... Nee, keine gute. Es war... Nee, also Platz 3 habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen ist schon echt wirklich Platz 1 oder Platz 2. Muss es dann schon sein. Wir sagen bei uns auch immer, so ein 2-Punkte-Schnitt wäre gut. So, dann hast du nach 34 Spieltagen 68 Punkte. Mit 68 Punkten steigst du halt auf. Und wir haben jetzt 31 Punkte nach 17. Also hingen da auch 3 Punkte hinterher. On top 2 Punkte hinter Pauli. Das bockt auch nicht. Aber ja, also für mich war es und vor allen Dingen spielerisch jetzt nicht alles im Grund und Boden gespielt. Also es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir wirklich irgendwie mit ganz viel Pech, haben wir dann am 90. noch ein paar Mal immer überlegen und jetzt sind wir eigentlich Dritter, aber wirklich No-Brainer, wenn wir so weitermachen, dann steigen wir auf jeden Fall auch so. Also so ist es nicht, du kannst jetzt nicht sagen, lass mal so weitermachen, dann steigen wir auf, sondern so, lass mal so weitermachen, dann wird es auf jeden Fall Dritter oder schlechter. Und deswegen ist für mich keine gute Hinrunde gewesen.
Also dich stört noch so dieser Unsicherheitsfaktor, der momentan einfach so im HSV da drin steckt?
Ja, also einmal stimme ich eigentlich die Ergebnisse, dass das in der Erwartung ist und auch die Leistung. Also die beiden Sachen, auf die es halt drauf ankommt. Ja. Und beides ist nicht ganz schlecht, so, deswegen sind wir auf dem dritten Platz, aber beides ist halt nicht aufstiegsreif, so irgendwie gerade.
Möchtest du direkt anknüpfen oder Max, möchtest du vielleicht sonst zuerst?
Und dann ich würde mich sonst einfach dem anschließen, was Gato gesagt hat. Also ich würde die Hinrunde als in Ordnung betiteln. Von der Punktausbeute, vom Tabellenplatz ist es in Ordnung.
Aber in Ordnung ist ja nicht unser Ziel, oder? Das ist ja nicht unser Anspruch.
Eben, deswegen. Ja, also Heimspiele sind top, das kann man ganz klar sagen. Auswärts eher Flop. Ja. Defensive teilweise katastrophal, viel zu viele Gegentore.
Aber dann stört mich das Wort in Ordnung. Weil wenn meine Regierung zu Hause sagt, du hast in Ordnung aufgeräumt, dann freue ich mich einen Keks, weil dann ist das für mich super. Aber irgendwie in Ordnung ist, weiß ich nicht, also ist die Hinrunde oder nicht?
Ja, also du kannst das natürlich so sagen und das finde ich auch vollkommen okay. Auf der anderen Seite aber, die Punktausbeute ist in Ordnung. Ja, wir haben nicht das Maximum geholt, aber überdurchschnittlich gut. Und der Tabellenplatz ist jetzt auch nicht schlecht. Also deswegen würde ich sagen, 2 minus.
Studium finde ich da, also habe ich auch gerade überlegt, ja. Finde ich teilweise schwierig, weil du sagst, also 1 ist sehr gut, 2 ist gut, 3 ist befriedigend, 4 ist sogar noch ausreichend und eigentlich ist ja so, ist es jetzt ausreichend, so Platz 3 ist ja eigentlich schon, also befriedigend ist es ja auch nicht, also ich weiß, was du meinst, ja. Minus, so, wenn man jetzt nach den Worten dahinter geht, dann würde ich sagen, so, boah, muss man fast die 5 oder 4 Minus vergeben, so ungefähr. Wenn man jetzt so wirklich nach Schulnoten so, wenn man dann, ja, wäre ich auch fast bei einer 3 Minus oder irgendwie sowas noch, aber ja.
Ja, 2 Minus, vielleicht eine gute 3.
Ist, ja.
Wie du schon sagst, also wenn du zweimal so eine Runde spielst, dann steigst du halt am Ende nicht auf.
Ja.
So, deswegen könnte ich, vielleicht bin ich auch vielleicht eher so ein Stückchen bei dir, dass ich sage, so, ist irgendwie nichts, aber jetzt nur die Hinrunde würde ich mich auch weigern, dem HSV ein schlechtes Zeugnis auszustellen.
Wo liegst du da zwischen 2 Minus und 3 Minus?
Keine Ahnung, ich bin ja früher mal mit einer 4 gut durchgekommen, so, aber...
Das kenne ich.
Weiß ich nicht. Nee, ich könnte gar keine Schulnote vergeben. Also für mich ist es zu früh, um eine Note zu vergeben. Für mich, wenn ich es müsste, wäre es für mich ja, eher zwischen 4 und 5 so. Also wenn ich die Platzierung mit dem Anspruch, den wir haben, wäre es für mich zwischen 4 und 5. Aber ich finde, es gibt auch Gründe dafür. So. Und gibt auch eine Erklärung. Und wenn man diese ganzen Sachen irgendwie in diese Hinrundenbetrachtung irgendwie mit einfließen lässt, dann finde ich es wieder schwierig, eine Note zu geben, weil so viele Faktoren damit reinspielen, warum wir auf diesem Platz 3 aktuell sind, warum wir nur 31 Punkte haben und noch hinter dem Schnitt von 2 Punkten, den wir uns eigentlich selbst so, den wir uns ja irgendwie auch gesetzt haben, aber die eigentlich die Verantwortlichen sich auch setzen müssten, weil mit so einem Punkteschnitt sollte man aufsteigen. Wenn man diese ganzen Faktoren mit reinrechnet, ja, dann ist vielleicht eine 4 bis 5 auch schon wieder zu hart oder keine Ahnung, das ist schwierig. Also ich finde, da muss man immer, da gibt es so zwei Herzen, die in mir schlagen. Einmal das Realistische und einmal das Emotionale. Ja.
Ich habe mir in Vorbereitung auf heute die Spiele nochmal angeguckt. Zumindest die, die wir unentschieden gespielt haben, die wir verloren haben. Und mich hat am meisten geärgert, dass wir uns eigentlich so richtig hart selbst das Bein gestellt haben. Also ob das jetzt im Stadtderby war oder gegen Elversberg, gegen Kaiserslautern, wie oft ich hier einfach irgendwelche vergebenen Chancen, Großchancen drin stehen habe jetzt, das ist schon krass. Also mir war das vorher gar nicht so bewusst, deswegen vielleicht überrascht es dich, aber ich wäre auch eher ich wäre sogar irgendwo so zwischen der 3 und dem, was Muchel gesagt hat, weil ich mich am meisten ärgert, dass wir haben zwar Sachen falsch gemacht und es sind natürlich viele andere Umstände, die Verletzungen und so weiter, die auch noch dazugehören. Aber im Großen und Ganzen hätten wir halt mit ein bisschen mehr Konzentration wahrscheinlich 2 Spiele auf jeden Fall noch drehen können.
Konzentration eher in der Abwehr oder im Sturm?
Sowohl als auch. Also weil okay. Da sind vergebene Großchancen beispielsweise gegen Elversberg, Glatzel, Nemeth und Königsdörfer haben innerhalb von 10 Sekunden alle 3 nochmal kurz vor Schluss diese Chance auf dieses auf das 2:2. Und keiner von denen schafft es irgendwie, den da reinzudrücken. Glatzel, der glaube ich irgendwie 3 Meter bei seinem Versuch vor dem Torwart steht und den genau auf den Torwart schießt.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
So. Und da hat er so viel Platz. Und wenn man das Tor gegen Nürnberg nimmt, wo er den mit der Brust annimmt und dann einfach dahin, wo der Torwart gar nicht hinkommt, ganz ruhig. Das sind so diese Sachen, das ärgert mich eigentlich am meisten, weil wir uns selbst limitieren.
Ja, wobei man auch sagen muss, also Nürnberg, wenn du jetzt guckst, hätte Nürnberg das Spiel auch schon vorher für sich entscheiden können.
Und Glatzel vorher auch schon Tor machen müssen.
Ja, Pauli, genau. Also das ist natürlich, irgendwo ist halt auch so ein bisschen Schwund. Wir können gleich noch, also wir kommen ja gleich zu unseren HSV-Spielern der Hinrunde und da ist Glatzel für mich einer. Der ist Top-Torschütze in der Liga, der ist Top-Scorer in der Liga. Die Ausbeute ist gut, sicherlich kann man sagen, so, der hätte hier und da noch mehr schießen müssen. Oder können, aber wenn dir der in der zweiten Liga regelmäßig 25 Tore in einer Hinrunde schießen würde, dann wäre der nicht zweite Liga.
Schon richtig.
So, also
ärgerlich.
Ja, natürlich ärgerlich, aber so minutiös, da eine Großchance vergeben, das kannst du natürlich auch umgedreht machen und sagen, da hätte Pauli vielleicht gegen den HSV ein Tor schießen können, da hätte vielleicht Elversberg noch ein Tor schießen können. So, da muss man natürlich gucken, dass so ein bisschen auch einfach zum Fußball dazugehört. Nicht jeder Pass kommt an, nicht jeder Schuss geht rein.
Völlig klar.
Aber Scorer ist Binesh schon noch besser als Glatzel, oder?
Ja.
Ja.
Mit Assist, ja.
Und Dompe auch, oder?
Nee. Bei Dompe bin ich mir gar nicht
sicher. Der hat wenig Tore.
Achso, ich dachte jetzt nur um die Scorer-Werte.
Nee, nee.
Okay. Also, Scorer ist zusammengezählt, ne? Oder?
Ja, mit Vorlagen.
Achso, ah, okay.
Ja. Da ist Glatzel sogar Erster. Mhm. Dann können wir sonst gleich auch den Sprung zum HSVer der Hinrunde machen. Und da habe ich tatsächlich Benisch und Glatzel, beide für mich. Also Benisch einmal, weil das krass überraschend ist, was der auch für einen Output hatte, was der auch für eine Rolle in der Mannschaft übernommen hat, für eine Führungsrolle. 8 Tore, 6 Vorlagen, drittbester Scorer in der Liga. Das ist krass. Finde ich beeindruckend. Auch in der Torschützenliste sind vor dem halt nur Hartl, Vermey und Tabakovic und halt vorne dann Glatzel. Und Glatzel, der bodybaggt uns halt so hart in der zweiten Liga. 12 Tore, 3 Vorlagen.
Ja, also finde ich auch, muss man erstmal machen, ist auch mal so gut, aber der hat natürlich auch überdurchschnittlich viele gute oder also große Chancen so, ne? Da kommt es dann so, wo, was Nils schon so meinte, so dann er könnte natürlich noch mal ein bisschen mehr machen, so wenn andere Stürmer vielleicht die gleiche Anzahl an Großchancen gehabt hätten, so vielleicht wären sie auch da oder noch besser. Trotzdem ist er sehr gut so, ne? Und hat seinen Job gemacht. Und ich finde, wenn du an Platz 1 als Stürmer, an Platz 1 an der Torschützenliste bist, dann kann man sich gar nicht so viel kritisieren. So. Also ein bisschen ja hier und da, aber jetzt im Großen und Ganzen irgendwie kannst du sagen, hey, guck mal, ich hab da irgendwie meine Arbeit getan. So.
Also ich habe nochmal geguckt zum Vergleich. Tabakovic, der ist Zweiter in der Torschützenliste und der hat 9 Tore. Glatzel hat 12.
Krass, ey, den finde ich so blind. Aber das war auch der erste Spieltag, weil war
so. Ich habe das auch gar nicht mehr gemerkt. Den Dritter stellt immer noch
zu Hause. Ich dachte so, der, was zieht der ab? Und dann auf einmal scored er, nachdem wir gegen uns auf den Sack bekommen haben. Wow.
Ja. Er hat sich reingearbeitet, ne? Kann man so sagen, ja. Spieler in der Hinrunde, hast du noch mehr, oder?
Nee, das wäre, also Benisch und Glatzel sind für mich ganz klar outstanding beim HSV.
Du machst das aber schon eher an den Zahlen fest bei dir, oder?
Ich mach das schon an den Zahlen fest, ja. Also hauptsächlich an den Zahlen.
Ja. Für mich wäre es zum Beispiel auch jemand anders, den ich so gar nicht auf dem Zettel gehabt hätte. Für mich ist zum Beispiel Ambrosius jemand, der für mich eigentlich der Spieler der Hinrunde ist, weil ich von ihm am meisten überrascht bin über seinen Weg, den er gegangen ist, weil er irgendwie immer einen vorgesetzt bekommen hat. Es gab mit Hacikadunic und Ramos sind 2 Leute in der Innenverteidigung geholt worden, die ihm eigentlich nochmal wieder vorgesetzt worden sind. Und trotzdem hat er sich reingekämpft und hat irgendwie nicht den Kopf in den Sand gesteckt und hat sich irgendwie durchgebissen. Und ist, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich die sicherste Bank, die wir gerade in der Innenverteidigung haben. Und damit hätte, glaube ich, keiner vorher gerechnet. Und deswegen ist er für mich, auch wenn er kein wirklich neuer Spieler ist, ist er für mich eigentlich so die Überraschung der Hinrunde und für mich auch der Spieler der Hinrunde, wenn Van de Brandt sich nicht verletzt hätte. So, deswegen, das sind für mich so die beiden. Deswegen ist Ambro für mich der Spieler der Hinrunde. Okay. Auch wenn natürlich die Zahlen für Benesch und Glatzel natürlich überragend sind und sprechen, erwarte ich aber auch so ein bisschen von denen. Deswegen,
zumindest von Glatzel, ne?
Zumindest von Glatzel, Benesch, ja.
Schon so, also für mich schon so.
Hatte aber auch schon in der Rückrunde der letzten Saison, hatte natürlich Benesch auch schon so ein
Ansätze, ne?
Ansätze, ja. Und war schon zu erkennen, dass er auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast ist. So.
Ja, ich hatte nicht so crazy auf dem. Also,
aber man muss aber auch sagen, dass Benesch auch, finde ich, zum Ende der Rückrunde, zum Ende der Hinrunde auch nachgelassen hat. Ich finde, er hatte seine Momente und seine, wo wir gesagt haben, wow, was mit ihm los war, eher zu Beginn der Hinrunde.
Ja, er hat in jedem Spiel fast getroffen.
Genau, und auch Vorlagen und so. Ich finde, er hat zum Ende auch ein bisschen nachgelassen. Aber ja, deswegen für mich Ambro irgendwie die Überraschung der Hinrunde.
Ich bin bei Stefan auf jeden Fall dabei. Also, weil wir hatten das ja, glaube ich, mal das Thema mit Daniel Fernandes. Ne, der dann irgendwie 2-mal auch verschiedene Torhüter vor die Nase gesetzt bekommen hat. Mhm. Ich glaube, Pollersbeck und Ulreich. Ne?
Mhm. Ja.
Und sich dann durchgebissen hat. Das gleiche bei Stefan Ambrosius. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und nichtsdestotrotz, ich habe zum Beispiel vorhin mit meiner Freundin gesprochen und die hat Meffo genannt. Was ich gar nicht so eine schlechte Prediction finde, weil Meffo einer der wenigen ist, wo man sagen kann, der ist konstant. Also gerade auf den Flügeln, Dompe hat schon gute Spiele gemacht und dann aber auch Bakariata natürlich auf der anderen Seite genauso. Aber beide hatten irgendwie auch so Spiele, wo du denkst so, boah.
Es hatte Schonlau gesagt, irgendwie, es gibt so ein Format vom HSV, irgendwie so, keine Ahnung, nicht kurz gesagt, aber irgendwie sowas haben sie im WhatsApp-Channel immer interviewt. Und er ist auch, glaube ich, Buddy mit Meffert, aber most underrated Spieler der zweiten Liga, meint der Meffert.
Ja. Finde ich aber auch, und das ist ja auch so, wenn man jetzt auch losgelöst von Meffert ist, guckt man auf Spieler, die diese Position spielen im Weltfußball, Sergio Busquets, Luka Modric, Toni Kroos, die sind alle auf ihren Positionen Weltklasse. Und die fallen trotzdem immer so durchs Raster. Also bei einem Luka Modric bis vor ein paar Jahren, bis der Weltfußballer geworden ist, weiß ich nicht, ob den irgendjemand in den Top 5 von Real Madrids Spielern in den aktuellen Mannschaften immer gesehen hätte. Mhm. Heutzutage ist Modric so ein bisschen auf dem Hype-Train, weil auch Kroatien so ein bisschen kommt.
Weil Van der Vaart nicht mehr bei Real Madrid ist.
Ja, ja, vermutlich deswegen. Und deswegen fallen, glaube ich, solche Spieler einfach so ein bisschen irgendwie dem System oder der Art, wie sie Fußball spielen, immer so ein bisschen zum Opfer, weil es halt nicht spektakulär ist.
Er ist halt ein Arbeiter, ne?
Ja.
Ja, vor allem macht es halt auch so alleine. Mhm. Irgendwie so. Und ich finde es, so Poré war es, glaube ich, auch richtig krass gut, ne? So ein bisschen so Backup. Hatte ich so auch so ein bisschen links-rechts mal gehört, dass der unglaublich sei, aber einfach das Problem hat, dass er gefühlt den konstant besten Spieler einfach vor sich hat, Meffert, und da irgendwie, der auch irgendwie selten verletzt ist, kriegt mal irgendwie eine gelb-rote oder irgendwie sowas, aber er ist schon Meffert schon.
Es gab beim HSV mal so einen ganz, ganz coolen Bericht, ich weiß gar nicht, ob der mit irgendeiner von unseren Co-Trainern hat das. Er hatte mal über die Arbeit irgendwie, wie sie mit Meffert irgendwie arbeiten und gezeigt, wie Meffert sich auch im Spiel verhält und wie sie so Videocoaching machen und darauf achten und so. Und das fand ich mega interessant zu sehen.
Das war mit Jule Hübner, glaube ich.
Ne? Ja, kann sein. Kann sein, ja. Wo sie auch gezeigt haben, wie Meffert sich im Spiel verhält, wie er schaut, so dass er ständig irgendwie nach hinten schaut irgendwie und auch das Spiel schon versucht zu lesen, bevor er den Ball bekommt und ganz genau weiß. Und wenn man das so sieht, dann ist das schon echt krass, was der so auch von sich gibt und mit was für einer, also er ist jetzt kein Dompe, der irgendwie die getunten Dinger da, Mercedes, AMG rumprollt, ja. Und Gucci und was weiß ich, sondern,
das ist immer so geil.
Sondern er ist einfach, ist ein ehrlicher Arbeiter so, und das ist einer, der macht seinen Job, der macht seinen Job vernünftig, der der hat sein Herz am rechten Fleck, so, das ist ein cooler Typ so. Ich fand, als wir ihn im Podcast hatten, das ist eine ehrliche Haut so, ne? Ja. Also
die Interviews von ihm legendär, finde ich, ja. Wann immer Meffo irgendwie mehr als drei Sätze vor dem Mikro sagt, auch wenn es bei den HSV-TV-Sachen sind und so.
Er wirkt immer so ein bisschen stone, ne?
Ja.
Aber irgendwie lustig. Ja, aber mir ist das gleiche auch schon bei Benesch aufgefallen. Wir hatten das, glaube ich, schon vor 3 Folgen oder so mal, dass Lazzi auch extrem viel irgendwie so versucht, auch die Mitspieler zu verschieben und so. Ne? Ich glaube schon, unser Mittelfeld ist, glaube ich, schon auch ein bisschen underrated.
Absolut, und vor allen Dingen, wenn du auch guckst, so, also du hast ja noch einen Emmanuel Ferrei, du hast noch einen Ludovic Reis, der aktuell verletzt ist. Das sind schon qualitativ auch hochwertige Leute. Und was du sagst, das ist ganz wichtig auch, finde ich, so dieser Schulterblick, so dieser Scan für den Raum. Ich kenne das beispielsweise von Toni Kroos, der das auch häufig macht. Und wenn man sich da auch mal so anguckt, keine Ahnung, Meffo kriegt den Ball zugespielt, so erster Schulterblick, der gibt den Ball weiter, zweiter Schulterblick und wie da auch die Laufwege sind, das ist wirklich, wirklich stark.
Mhm. Muss ich sagen, ist aber auf dem Niveau muss es auch irgendwie ein Standard sein, wenn du im Zentrum spielst, aber ja, er macht schon irgendwas richtig, sagen wir mal so.
Ja. Hast du denn noch jemanden irgendwie im Kopf, den wir noch nicht genannt haben,
ja,
jetzt?
Oder? Ja, wir haben auch jetzt, also vorher noch mal so diskutiert und ich fand auch, Ambrosius van der Bremen, Benesch und Meffert, also die vier, eigentlich müsste man ihn mal nennen. Ich glaube, wenn du 100 Fans fragst, dann taucht er vielleicht nur 5-mal auf oder sowas, obwohl er viel mehr es verdient hätte, aber ja.
Maximal 5-mal vermutlich.
Ja.
Ja, vermutlich, ja. Gut, ich meine, klar, heute wollen halt viele sind halt auf Stürmer konzentriert oder so. Und das sieht man beim Ballon d'Or, wenn man es jetzt auch mal auf die ganz große internationale Bühne hebt. Wenig Mittelfeldspieler, die den Ballon d'Or irgendwie mal dann gewinnen oder so. Und das ist natürlich dann schon, ja.
Wobei die Zahlen, die so ein Cristiano Ronaldo und ein Messi die letzten 10 Jahre geliefert haben, sind schon krass. Und vermutlich werden die Zahlen, die einen Mbappé und einen Erling Haaland die nächsten 10 Jahre liefern, auch ähnlich krass, und vielleicht schlägt da irgendwie noch so ein Jude Bellingham rein. Deswegen, also
gut, aber das sind ja Sphären, da müssen wir uns ja erstmal nicht mit beschäftigen.
Nee, das stimmt.
Nicht, aber
da ist es dann halt irgendwie für einen Defensivspieler irgendwie schwierig mitzuhalten.
Ja, ja.
Du siehst ja auch kaum Leute mit Mefo-Trikot. Also
spielen sich halt wieder. Ne? Ja. Viele Leute wählen halt einfach nur nach irgendwie so Gefühl, so nach dem Herz, so, ne? Das ist irgendwie mein Lieblingsspieler oder so. Und danach wählen die halt. Ne? Das,
ja.
Ja. Wollen wir über die Spiele sprechen, wo es irgendwie richtig krass gehakt hat, oder wollen wir uns das ersparen?
Also ich erinnere jetzt nicht mehr alles, muss ich sagen, was jetzt in der Vergangenheit so war, wo es dann jetzt gehakt hat. Für mich ist immer so das Wichtigste irgendwie so overall, so ja, hat ein bisschen hier und da gehakt, nur Platz 3, und was kann man halt jetzt in der Rückrunde vielleicht besser machen so in der Zukunft. Aber
also man kann es ein bisschen runterbrechen, also weil die Frage hängt so ein bisschen daran, bei welchen Spielern aktuell noch richtig Luft nach oben ist. Und da fallen mir vor allem in der Innenverteidigung gleich zwei Personalien ein, wo ich sagen würde, die dürften gerne noch ein bisschen konstanter und ein bisschen bessere Leistungen bringen. Denn ich habe, wie gesagt, ich habe mir die Spiele nochmal angeguckt, und zwar die Unentschieden und die Niederlagen, und da fällt halt einfach auf, dass wirklich zwei Namen oft auftauchen. Und zwar die aus der Innenverteidigung.
Hast du ja alle Spieler angeguckt?
Also die Highlights.
Ach so, okay.
Die Highlights der Unentschieden und der Niederlagen.
Ja, okay. Sorry, jetzt gerade.
So gut ist er jetzt nicht vorbereitet.
So gut bin ich jetzt noch nicht vorbereitet.
Drei Tage. Deswegen kam er so spät.
Gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, gestern Abend.
Ja, genau.
Wobei, stimmt, 12 Stunden Autofahrt hatte ich eigentlich Zeit gehabt.
Bist du selber gefahren, oder?
Ich bin selbst gefahren, von daher ging es nicht.
Na, okay.
Aber gut. Es sind einfach viele individuelle Fehler, und es sind halt vor allem leider wirklich Ramos und Hadžikanović, die da irgendwie rausstechen. Wobei ich auch sagen muss, Van der Bund hat auch so zwei, drei Sachen, wo man irgendwie sagen kann, wenn er da einfach wirklich so dieses Tickchen schlauer ist, wo er, also in manchen Aktionen macht er das. Und in,
ja, aber das wirst du bei jedem Spieler finden.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so Fingerpointing machst, dann...
Ich habe ja deswegen explizit darauf geguckt, weil ich damit eigentlich sagen wollte, dass es wenig Sachen gab, die wirklich am System lagen. Ich habe dir vorhin am Telefon gesagt, es gab diese eine Szene in Nürnberg, wo Nürnberg fast zum Tor kommt, wo Tim Walter danach an der Linie getobt hat, wo ich mich gefragt habe, wegen was regt er sich auf? Nur wegen der Chance, oder war jemand für die Absicherung abgestellt und hat das nicht gemacht?
Ich glaube, er regt sich wegen der Chance auf.
Ja, oder wegen beiden. Wissen wir nicht. Wäre mal eine Frage für die Pressekonferenz.
Ja, das eine ergänzt, also das hängt ja im Zweifelsfall auch so ein bisschen mit zusammen. Trotzdem glaube ich, dass gerade bei unseren individuellen Fehlern, die sich ja auch häufen, und das haben wir nicht alleine, das haben auch andere Vereine, aber dass da schon auch, ich würde das System nicht rausnehmen. Also ich glaube schon, dass durch das System, wie wir Fußball spielen, mit einer sehr hohen defensiven Linie, guck, wo unsere Außenverteidiger sind, wenn wir den Ball haben, im Angriff sind, Muheim, rechts häufig Haier, dann Mikkel Brossi, die gehen mit bis zum gegnerischen Strafraum, dann sind, guck, wo Ferro steht, wenn wir im Ballbesitz sind, und wenn es dann mal schnell zurückgeht, weil ein blöder Ballverlust ist, whatever, dann neigen wir einfach dazu, durch unser System, wie wir spielen lassen, dazu einen individuellen Fehler zu begünstigen. Wenn der Spieler in dem Moment nicht hellwach ist, ja.
Also wir haben auf jeden Fall nicht das Maximum aus dem rausgeholt, was wir hätten rausholen können. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Die Frage ist, was glaubt ihr, woran liegt's?
Boah, schwer. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt beim HSV verantwortlicher wäre, dann würde ich immer sagen, so, es geht mir auf den Sack, dass die Leute immer so allein auf dem Torwart zu laufen und immer so irgendwelche Schnitzer sind. So, das musst du jetzt mal umstellen. Es ist nicht drei Spiele nur, sondern es ist eine ganze Hinrunde, und es ist jetzt schon seit 2,5 Jahren so, und finde ich, kann man definitiv kritisieren. Für mich liegt es jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, nicht am Kader, spielerisch würde ich sagen, oder vom auf dem Papier haben wir, mit den Besten auf jeden Fall, also ich würde sagen, irgendwas so Platz 1, Platz 2. Also
den Besten, der Kader hat einen Marktwert von knapp 44 Millionen.
Ja, also aus Transfermarkt zumindest so, ne? Also zusammengestellt ist ja, glaube ich, auch einigermaßen vernünftig so, ist jetzt nicht, dass wir sagen, so, oh, wir brauchen jetzt unbedingt noch. Bisschen Verletzungspech, so Reis und so weiter und so fort, aber das haben die anderen auch irgendwie. Ich bin Stand jetzt momentan kein riesen Walter-Fan. Ich hätte ihn versucht zu tauschen vor Weihnachten, ist so die Frage, was die Alternativen gewesen wären, weil ich so ein bisschen, bisschen zu genervt bin. So.
Aber ist Walter derjenige, der die Schnitzer macht im Spiel? Also,
nö, aber es nervt mich einfach, weil...
Du versuchst jetzt einen Schuldigen zu finden dafür? Ja, klar. Ja, okay.
Irgendwie muss er Schuld haben. Das kann ich seit 200 Jahren sein, immer so, ja, okay, war Dritter und dann war, oh ja, der Verein XY hat jetzt einen Lauf gehabt in der zweiten Liga. So, warum haben wir seit 5 Jahren nicht mal irgendwie einen Lauf? Oder wir hatten jetzt zu viele Verletzte oder wir hatten durchgehend 2023 nur Schnitzer gehabt irgendwie. Also dann wird es ja auch, denke ich mal, irgendwie einen Grund geben, vielleicht ein minimal zu riskantes System oder so, würde ich auch sagen, so dass man sagt, vielleicht mal eine Absicherung mehr oder zumindest muss es mehr in die Köpfe kommen, dass der dann irgendwie hinten bleibt und nicht nach vorne geht. I don't know. So, das wäre jetzt für mich so ein, ja, was heißt schuldig so, ne? Also aber ein Grund, warum wir vielleicht nicht am Maximum spielen. Ein anderer Grund sind sicherlich die individuellen Fehler, wo du auch manchmal denkst, so, ey, Digga, dass du jetzt hier nicht, was war das, Ramos oder so, ne? Der vor ein paar Spieltagen vor Schluss, oder hat sich Gadunic, glaube ich, der da nicht richtig in den Tritt kommt. Denkst du so, ja, so schwierig dann auch irgendwie natürlich als Coach, dann aber. Boah, das ist für mich so, so jetzt mit der Pause bin ich so ein bisschen milde geworden, ist irgendwie gerade wieder und denke auch so, okay, Trainingslager, alles gut. Ich stehe jetzt auch dahinter, ist ja nicht, dass ich jetzt komplett irgendwie ein Plakat hochhalte, Walter raus, so.
Aber, du warst der eine im Endeffekt.
Ja. Ja. Vor allem bis vor ein paar Wochen war ja noch derjenige, der weiter irgendwie das Plakat hochgehalten hat.
Ja, ne? Das war von mir
auch. Okay. Aber ich finde das gut, ich finde das wichtig, weil viele Leute verstehen das nicht. Man kann natürlich sagen, ich hätte gerne den Trainer getauscht, ich hätte gern wen auch immer gesehen, wer jetzt wirklich als Kandidat verfügbar gewesen wäre und wer nicht. Das wissen wir im Endeffekt nicht. Ob Steffen Baumgart sich das sofort angetan hätte, wissen wir auch nicht. War bei vielen ja irgendwie der Wunsch. Aber ich finde es gut, dass du dann jetzt zumindest sagst, so, hey, ich war zwar eigentlich für einen Tausch, aber ich gehe jetzt trotzdem halt mit der Entscheidung des HSV mit und stehe trotzdem dahinter und stelle deswegen nicht irgendwie den Support ein und klatsche jede Kommentarspalte zu mit, der muss weg oder so.
Ja,
oder
machst du das doch?
Nee.
Aber das war jetzt auch nicht so, das war so eine, wenn man es jetzt, also so Minim, also ich sage jetzt mal so 55 zu 45 zu tauschen. So. Das war jetzt nicht 90-0 oder 100-0, dass er auf jeden Fall weg muss und wenn er da bleibt, so über meine Leiche und keine Ahnung was so, sondern es war echt so Minimum und da muss man natürlich sagen, schon die große Unbekannte, wer macht es denn danach so und dann vielleicht jetzt die Variante mit, okay, er hat jetzt sicherlich den maximalen Druck, wenn er nicht performt, glaube ich schon, dass er weg ist, er ist ja auch angezählt von der Vereinsführung. Zu Recht auch, weil einfach ist, wir hinter dem sportlichen Ziel sind und so, ja, irgendjemand muss der Schuldige sein. Und er ist jetzt halt so 2,5 Jahre dabei und dann mal schauen. Also, wenn er jetzt dann leistet, liefert, dann super. Und wenn nicht, dann denke ich, kann er sich auch nicht beschweren, wenn es dann auch irgendwann mal zu Ende ist. So.
Ja. Also, du warst bei der Trainerfrage anscheinend anderer Meinung?
Ja, ja und nein. Also ich kann alle verstehen, die genauso argumentieren wie Gato. Ich kann die Leute aber nicht verstehen, die das auf die persönliche Ebene die ganze Zeit irgendwie heben und da irgendwie in den sozialen Medien einfach komplett auf der Ebene gegen ihn schießen. Ja, ich finde auch, dass wir irgendwie jetzt nach, wir haben so lange, hatten wir schon lange keinen Trainer mehr und am Ende des Tages sind wir jetzt immer noch ein Dritter und das Aufstiegsziel wieder mal zuletzt verfehlt. Die Saison hat jetzt noch, wir haben noch die Rückrunde so, da ist noch alles möglich. Das muss er jetzt auch zeigen, weil ansonsten gibt es auch für mich da keine Gründe, irgendwie zu sagen, so, ja, ich finde ihn als Typen cool und ich mag auch den Fußball, den er spielt, auch wenn er risikohaft behaftet ist und die Absicherung nach hinten nicht so funktioniert, wie wir uns das immer wünschen würden. Aber ich mag den Fußball, ich gehe gerne ins Stadion und ich glaube, dass auch der Hype, der in Hamburg in den letzten Jahren entstanden ist, auch ein Teil davon ist, den man Tim Walter zusprechen kann, weil den Fußball, den er zeigt, der, obwohl er so risikobehaftet ist oder vielleicht, weil er gerade so risikobehaftet ist, eben auch Spaß macht zuzuschauen und im Stadion immer, wir sehen kein 0-0, wir haben keinen Hübsch-Stevens-Fußball, wo dem das Wichtigste war, dass hinten die 0 steht und ob wir vorne einschießen, war ihm eigentlich scheißegal. So. Deswegen, das ist schon alles, macht schon alles auch Spaß.
Ja, aber da müssen wir unterscheiden. Also ich gebe dir recht, der Fußball an sich, das ist super. Ja. Ich sehe auch lieber, wenn ich ins Stadion gehe, 4, 5, 3, als 0-0. Das Problem ist aber, was bringt mir dann schlussendlich den langfristigen Erfolg? Ich glaube, in der ersten Liga würde dieser Fußball sehr gut funktionieren unter Tim Walter, weil die Spieler auch mehr Freiräume haben.
Aber sagst du denn, dann würdest du sagen, dass Tim Walter eigentlich der falsche Trainer ist für die Liga?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, mit einem Tim Walter steigst du nicht auf.
Okay. Ich glaube, gefühlt würde ich sagen, der Fußball, also so wie wir ein Endspiel gegen Erstligisten, ich glaube, dass wir da Pitch-Patsch und wie teilweise im Pokal auch irgendwie so verlieren, weil das schon sehr, ja, Risiko, also so offenes Visier, ne? Wir gegen andere und jetzt sind wir auf jeder Position so ein bisschen besser. Da würde ich sagen, okay, ist gut, aber gegen andere Erstliga-Vereine haben wir da vielleicht zu häufig irgendwie so ein Mismatch auf irgendwie so einer Position.
Ja, aber ich würde das jetzt nicht auf DFB-Pokal, also ich weiß, was du meinst, ja, und der Punkt ist natürlich richtig.
Relegation zum Beispiel.
Ja, aber ich würde sagen, wenn wir in der ersten Liga sind und mit den Finanzen aus dem aus der ersten Liga einen entsprechenden Kader basteln können, also beziehungsweise die Verstärkung etc. da auch zuholen können, würden wir in 34 Spieltagen entsprechend Punkte sammeln, um nicht abzusteigen. Also das ist ja nun das erstmal, dass wir jetzt mit dem HSV, wenn wir in die erste Liga hochgehen... Kannst du mir auch die
Lottozahlen für nächste Woche einmal sagen?
Ja,
ich habe das ja jede Woche mit ihm, diese
Daten. Notiere sie mir und sag sie dir hinterher, ja, damit nicht alle das mitkriegen. Wobei ich glaube, die Ziehung ist, wenn wir schon veröffentlicht haben. Ja.
Also ich habe jetzt oft von euch beiden gehört, irgendwie so, dass ihr so mit dem System euch nicht so richtig anfreunden könnt, weil es so risikofreudig ist. Aber wenn ich jetzt mir hier so die Punkte angucke, ne, ich weiß, es ist natürlich, sind es einzelne Situationen beleuchtet. Aber es ist selten, dass diese Situationen so eintreten. Also das sind so Sachen wie, dass Daniel Heuer-Fernandes zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welches Spiel war das gegen Elversberg, wo er den Ball
erst... Die Highlights hast du dir auf jeden Fall gut angeguckt, ne? Bei Elversberg hast du jetzt schon 3-4 Mal gesagt.
Ja, ja, ich habe hier, guck mal hier, Wien-Wiesbaden. Heuer patzt beim 0-1, weil er den Ball erst fängt und dann der Ball dann vor die Füße
des Gegenspielers. Ja, ich verstehe diese Argumentation. Ich verstehe auch die Argumentation, dass Tim Walter nicht schuld ist, dass Laszlo Benes den Elfmeter in der Nachspielzeit an die Latte knallt, so. Das ist okay, ja, und ich sage auch nicht, und der HSV muss auch nicht jedes Spiel gewinnen und der HSV muss auch nicht jedes Spiel zu Null gewinnen, so, sondern es geht mir einfach darum, dass ich das Gefühl habe, ich auf der Tribüne fange an, Muster zu sehen. Spieler rutschen aus, wir spielen sehr aggressiv offensiv. Das gefällt mir grundsätzlich. Ich glaube aber trotzdem, dass man einfach mal dreckig einen Punkt mitnehmen muss. Und wenn das alle anderen Mannschaften in der Liga machen und sich die HSV-Fans...
Kiel beispielsweise.
Und alle anderen so das in der Liga machen. Aber der HSV-Fan stellt sich immer hin und sagt, nachdem der HSV, weiß ich nicht, 1-2 in Osnabrück verloren hat, die spielen gar keinen Fußball, die spielen nur hinten drin und so. Ja, aber gut, die haben am Ende des Spiels die 3 Punkte und wir nicht.
Aber Nürnberg fand ich jetzt, das letzte Spiel war doch ein dreckiger Sieg, oder?
Das war schon eher ein dreckiger Sieg, ja.
Ja, ich finde, also das, was Moritz gesagt hat, also finde ich, ist tatsächlich herauszuheben. Also ich finde auch wirklich ein sehr guter Fußball. Dann, also was denn dieser Zusammenhalt so irgendwie so ein Stück weit, auch dieses Ganze, was Jatta war auch unter Walter, ne? Damals, ne? Glaube ich, irgendwie angefangen alles.
Nee, Hacking.
Hacking?
Ja,
okay, auch unter Walter sozusagen. So, aber so dieses so, ich stelle mich halt so vor die Mannschaft und wir sind eins, wir sind ein Team und da kommt so der ganze Vibe und das Stadion ist voll, so, das spielt auch alles so ein bisschen so mit rein. Guter Typ ist er auch so, also ich mag ihn so gefühlt auch so vom Ding her, aber einfach so, wenn ich von oben drauf gucke und ich bin jetzt kein Vollfußball-Profi-Fachmann oder eine Ausbildung, aber wenn ich sage, so, ey, so 2,5 Jahre, wir sind jetzt immer in den 2. Jahren noch nicht aufgestiegen, wir sind jetzt auf dem 3. Platz, das reicht nicht, wir spielen jetzt keinen überzeugenden Fußball, wir haben immer Wunschneuzugänge bekommen, uns eigentlich immer ganz gut verstärkt und wenn ich jetzt mal so einen Strich ziehe, dann würde ich jetzt sagen, unterm Strich reicht es nicht und wer auch immer dafür schuldig ist, aber irgendwas muss man ja vielleicht mal irgendwann so ein bisschen ändern und da ist sicherlich mal ein ernstes Wörtchen, so wie die es jetzt auch gemacht haben, vor Weihnachten dann mit dem Coach zu reden.
Ja, und die Fehler sind halt ja mehr oder weniger immer dieselben. Ob sie jetzt ein Ramos, ein Hatschikadunic, letzte Saison war es irgendwie ein Jonas David, der Fehler gemacht hat. So, und wenn das unabhängig von den Personalien immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert, dann liegt es irgendwann am System.
Aber dann ist Tim Walter auch schuld daran, dass Tim Kleindienst in der 101. Minute für Heidenheim...
Ja, ich wüsste nicht, was Tim Walter mit Heidenheim zu tun hat.
Vor der letzten Saison, wie viele Punkte haben wir letztes Jahr geholt?
Ja, 65.
65? Da hat vor der Saison hätte auch jeder Profi gesagt, damit steigst du auch auf, das reicht.
Ja, das sagt auch jeder. Es sagt auch immer vorher jeder, dass der HSV aufsteigt.
Ja, aber du siehst ja dann daran, dass einfach auch schon diese eine Nachspielzeit und so, ich meine, wir wissen ja alle, wie es war. Du am besten hast das Bein von Tim Walter ganz nah kennengelernt. Ich weiß gar nicht, du warst auch, warst auch da beim letzten Spiel.
Ich habe Buchel auf dem Spielfeld gesehen.
Ich habe schon gefeiert. Ne?
Ja. Also, das ist, weißt du, das ist halt so, ich finde, die letzte Saison war schon sehr erfolgreich. Natürlich kann man Sachen bemängeln und so.
Die Saison war gut, aber sie war ja nicht erfolgreich, weil wir am Ende des Spiels
dachten,
nein, wir sind nicht aufgestiegen.
Ja, dann hast du aber dein Ziel verpasst, dann war sie aber immer noch eine erfolgreiche Saison.
Nee.
Doch.
Nein.
Ich bin auch bei Nein.
Erfolgreich ist doch, wenn du dein Ziel erreichst. Dann, also du legst doch ein Ziel vor der Saison fest und daran musst du dich doch messen lassen. Und wenn du das Ziel verfehlst, dann bist du nicht erfolgreich. Dann war es gut, aber dann bist du halt nicht erfolgreich. Also ist natürlich, wenn du sagst, wir holen die goldene Ananas, dann sind wir erfolgreich.
Ich finde, wir waren sportlich erfolgreich auch ohne den Aufstieg.
Nee. Ja, da drehen wir uns im Kreis. Ne? Ja. Ich glaube, bei der Diskussion waren wir schon zu Beginn der Podcast-Folge.
Ja, das sowieso. Ja. Also der nächste Punkt
wäre... Das ist der Punkt, um den sich unsere kleine Welt überdreht.
Ja, ja. Der nächste Punkt wären Verletzungen und deren Rolle in der Hinrunde. Das haben wir ja jetzt nun auch so ein bisschen... mit abgefrühstückt. Aber ich geb euch jetzt mal ein paar Spieler durch. Scholau, Hatschikadunic, Ramos, Ambrosius, Muheim, Van der Bremt.
Diese Vuškovic halt dauerhaft gesperrt.
Nehme ich gar nicht mit raus, weil der eigentlich gar nicht zum Kader gehört.
Reis.
Ja, ich habe jetzt, hab jetzt nur mal auf die Defensive geschaut, weil okay. Die ja so ein bisschen unser Problem ist.
Ich bin so weiter.
Okay, ja, dann starte ich hier. Und wie gesagt, also 6 Spieler, Schonlau, Hatschikadunic, Ramos, Ambrosius, Muheim, Van der Bremt. Was glaubt ihr, haben diese 6 Spieler zusammen für Ausfallzeiten nur durch Verletzung? Nicht Gelbsperre, Rotsperre.
Spiele?
Ja, die 6 zusammen.
6 Spieler?
Ja.
Gute Frage. Ich würde sagen 33.
Weitere Tipps?
Ich würde sagen, roundabout.
Wie viele Spiele war jetzt die Hinrunde? 17, ne?
Ja.
Das sind mehr jetzt wahrscheinlich mehr.
Ja, ich würde sagen. 45.
Na, so viel würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Ich sage 38.
20. Die 6 zusammen haben 20 Spiele nur verletzungsbedingt verpasst. Schonlau 11 Spiele verletzt. Hatschikadunic 1. Ramos 1. Ambrosius 1. Muheim 1. Und Van der Bremt hat 5 Spiele verletzt verpasst.
Da habe ich euch in die falsche Pferde gelockt, Freunde.
Ich hab noch an Reis gedacht und sehe noch auch dieses von den Highlights, wie der Michalski den da über die Linie robbt. Und ich weiß noch, wie ich im Stadion Max angepöbelt habe, wie er sein kann, dass er den da so über die Linie schubst, weil er schon verletzt war und dann auf diesen Getränkekasten.
Und zu diesen 20 Spielen kommen noch...
Vuškovic kommt noch hinzu.
Ja gut, der war da jetzt aber nicht mit
drin. Sind wir nämlich bei 37, deswegen war ich bei 38 gar nicht so verkehrt.
Ja. Ja. Dazu kommen noch 4 Spiele drauf, also 24 durch Rot- oder Gelbsperren. Ja? Mhm. Muheim eine rote.
Deswegen, ich war erst bei 41. Und,
Wie viel hat denn Reis gefehlt? Weißt du,
hast du es auch... kann ich mal gucken, ob ich das hier mit habe. Dudo hat 2 am Anfang verpasst. 8 Spieler da verpasst.
Was ist das für eine wilde Statistik, die du da auf dem
Ja, dann bin ich ja nicht wieder die 45. Das tut man dann
nur. Kann ich
also
auch.
Also, wir waren schon auf dem richtigen Weg, aber du hast uns auf die falsche Pferde gelockt.
Ja. Ja. Okay, aber Schonlau ist natürlich.
Also, Spielen.
Ist ganz, ganz böse Ausfall, ja. Ne?
Ist extrem, hat nur 4 Spiele gespielt, 2-mal Ersatzbank und von den 4 Spielen, die er insgesamt in der Runde gespielt hat.
Ersatzbank hast du also auch nicht mit reingerechnet in deine Statistik.
Also jetzt nicht in diese, was ich euch gerade gefragt habe.
Okay. Ja.
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ich finde, das wackelt ganz schön, dein Gerüst.
Ja. Ich glaube ja, er schmiedet heimlich Pläne gegen Tim.
Hast du mit Bones telefoniert, oder?
Nee.
Nochmal eine gefakte Statistik.
Da bist du reingegangen.
Ja. aber ja, also nur mal interessant, weil ich finde, wir reden ja häufig von, wir haben so viele Defensivprobleme und gefühlt muss Tim Walter jede Woche die Abwehr neu zusammenmixen und so. Aber wenn wir uns die nackten Zahlen angucken, dann ist das gar nicht so oft. Das Problem ist viel eher, in meinen Augen zumindest, abgesehen von Sebastian Schonlau, dass halt immer so einzelne Spieler sind. So, dann kommt der Spieler wieder, dann fällt der aber aus. Hatschikadunic ist verletzt beispielsweise, Ramos kommt wieder, Hatschikadunic fällt auch so. Mhm. Weißt du, es ist immer so ein kleiner Drehtüreffekt.
Du meinst, weil sie so versetzt fehlen.
Ja, genau.
Ja, und dass sich das nicht wirklich einmal richtig einspielen kann hinten in der Abwehr, dass man sagt, so, das ist jetzt unser fester Stamm, der in der Abwehr irgendwie... Ja.
Ja, zumal Hatschikadunic ja viel besser drauf war, als Basho noch da war, muss man sagen. Ich glaube, der vielleicht auch wegen der Sprachbarriere, keine Ahnung,
spielt
ist es vielleicht
mit
wichtig,
rein.
Jemanden zu haben mit dieser Erfahrung von Basho. Ne? So ein Ambrosius, der ist vielleicht noch viel eher auch mit sich selbst auch noch beschäftigt oder so ein Ramos. Ne? Ich meine, der ist auch nicht ganz umsonst in die dritte Liga abgestiegen.
Da gut, ich finde Ramos auch gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also zu Ramos nochmal. Das ist ja wirklich ein Punkt, wo sich viele Leute drüber streiten. Und das heißt immer, ja, boah, der ist ja mit Bielefeld in die dritte Liga abgestiegen und boah, was hat der HSV da geholt? Und ich denke mir so, naja, also im Vorfeld hat er erstmal 13 Spiele mit Arminia Bielefeld auch in der Bundesliga gemacht. Das wird überhaupt bei niemandem irgendwo gesagt. Des Weiteren heißt es dann auch immer, ja, der war dann auch lange verletzt. Naja, der hat schon viele Spiele der hat letzte Saison für Bielefeld 23 Spiele gemacht. Von den 34, davon knapp 20 Spiele, lass es 18 oder 19 gewesen sein, über die vollen 90 Minuten. Der kann was. Ja, das ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie den einbeinigen Bruder vom Helmpeter verpflichtet haben.
Ja. Dennis Diekmeyer ist auch in die Drittliga abgestiegen und ist ein Champion.
Ja.
Mir ging es halt jetzt auch in der Argumentation eben nicht darum, jetzt auch mal Ramos zu kritisieren, sondern darum, so welche Spieler eher vielleicht mit sich selbst beschäftigt sind und gar nicht so sehr den Mitspieler neben einem selbst noch den anderen Innenverteidiger eben auch noch irgendwie dirigieren können oder so. Ne? Darum ging es jetzt eigentlich. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht Hatschikanonisch schon schwerfällt mit der Sprache. Das kann sein.
Definitiv. Also offensichtlich, irgendwas ist da. Oder der Spieler ist vielleicht nicht so gut, wie man sich am Anfang gedacht hat, dass das ist. Ansonsten, wo wir dann auch wieder beim System wären, in meinen Augen, Schonlau hat es ja auch schon mal gesagt, so, das ist irgendwie eine Auffälligkeit drin, dass gerade die Defensivspieler Schwierigkeiten haben, in das System zu finden, die brauchen etwas, ja, und dann denke ich mir, okay, wenn du so viele Verletzungen hast, wenn du so oft rotieren musst und wenn du irgendwie die Spieler nicht einspielen lassen kannst, dann mach doch diesen ganzen Defensivapparat ein bisschen einfacher für alle.
Ja.
Also auf jeden Fall, das Einspielen ist schon so ein Ding. Und man kann festhalten, die Defensive ist auf jeden Fall nicht unser Punktstück. Irgendwas sollte definitiv. Da jetzt im Trainingslager, sollte mal die eine oder andere Stellschraube gedreht werden. Bitte natürlich mit Schonlau, aber naja.
An der Stelle eine Frage vorwegnehmen, weil sie gut daran anknüpft. Ist die Auswärtsschwäche, hängt die mit der Defensive zusammen? Oder... Woran liegt es, dass wir auswärts das einfach nicht auf die Kette kriegen, was wir ja zu Hause, aber dann wiederum eigentlich immer auf die Bahn bekommen?
Boah, das ist super schwer. Das ist fast wahrscheinlich psychologische Frage. Irgendwie. Also klar, ich bin zu Hause, hast du einfach die Zuschauer noch als 12. Mann. Wirklich, so ist ja gefühlt, wirklich, du spielst irgendwie so 12 gegen 11. Und auswärts dann vielleicht halt irgendwie nicht, aber
boah, woran? Aber bei der Auswärtsreisefreudigkeit der HSV ist bei vielen Auswärtsspielen absolut, ist absolut. Es auch wie ein Heimspiel. Ne? Also,
ist schon krass. Also da habe ich jetzt, ich glaube, das kann sich jetzt auch vielleicht seit Nürnberg jetzt auch ganz schnell wieder drehen. So. Also das glaube ich nicht, dass es jetzt für Forever so war. Jetzt auch unter Walter nicht immer so. Das war jetzt irgendwie.
Die Hinrunde.
Also wir sprechen ja auch über die Hinrunde. Genau, keine Ahnung warum. Also da war es ja definitiv die Schwäche und auch so verflucht. Aber manchmal denke ich sowieso, dass wir irgendwie verflucht sind, seitdem wir da seit 10 Jahren so ungefähr schon irgendwie. Kannst ja machen, was du willst. Kannst ja mit Zuschauern spielen, ohne Zuschauer, bei Corona. Kannst verschiedene Spieler, Trainer, alles am Austauschen und irgendwie. Irgendwie kommst du nicht hoch.
Ich habe mal zu Max gesagt, vielleicht ist es auf irgendeinem alten Friedhof gebaut, das Stadion, oder der Friedhof nebenan ist irgendwie schlechtes Karma. Oder
da
es ist, sind die Koordinaten des Mittelpunkts im Volksparkstadion, weil irgendwelche Längen- und Breitengarten, keine Ahnung.
Nils, du kennst es, ich bin ja so ein Statistik-Fan und deswegen werfe ich jetzt einfach mal ein paar
Zahlen. Ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, keinem vermutlich in der Runde, ja, deswegen betone ich das nochmal und ich werfe einfach mal ein paar Zahlen raus. Also, einfach mal zur Heimtabelle. Dort sind wir Erster, 21 Punkte, 18 Tore geschossen, 6 Tore kassiert, 7 Siege, eine Niederlage.
Das gefühlt trotzdem viel, ne? 6.
Gegentore?
17 Spiele durch 2 und dann, also eigentlich.
Ja, das sind ja nur 8 Spiele jetzt. Gegenrunde.
Ja, das heißt aber, also eigentlich haben wir in allen 8 Heimspielen auch 1 kassiert.
Ja, fast. Aber also ich meine, so 0 bis 1 Tore auswärts bist du schon.
Ja,
dazu kommt ein bisschen nicht so geil.
Ja, dazu kommen 9 Spiele auswärts. Dort sind wir in der Tabelle 8er, 2 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlage, 15 geschossene, 16 kassierte Tore und 10 Punkte.
Oh. Vielleicht, Gato, vielleicht sollten wir einen Heim- und einen Auswärtstrainer haben. Du bist ja immer für einen Hinrunden- und einen Rückrundentrainer. Mhm. Vielleicht bräuchten wir einen Heim- und einen Auswärtstrainer.
Absolut. Habe ich auch schon über mir Gedanken gemacht. Schön, dass du fragst. Aber ja, also irgendwas, also ja, man weiß ja nicht, was man ändern soll, aber irgendwas, also als es die Hochphase war mit Auswärts, sagt, ja, man muss jetzt irgendwas, also keine Ahnung, irgendwie hole Horst Rubeschitz als Auswärtstrainer oder mach irgendwas anderes als bisher, weil egal was man gemacht hat, es war immer wie verhext und hast du verloren. Also ja, das wäre es gewesen.
Ja, was mir auch, wenn ich nochmal so an diese Trainerfrage anschließen darf, ja,
okay,
ist so. Viele sagen mir so, ja, in der Rückrunde, da kommen so viele Mannschaften, gegen die wir uns schwer tun, die eklig sind und so, die ganzen kleinen. Und dann denke ich mir so, ja, aber hast du mal auf unser Auswärtsprogramm geguckt? Weil das hat es auf jeden Fall in sich. Schalke, auswärts, Hertha, also ich lese jetzt nur mal die Auswärtsspiele vor. Schalke, Hertha, Rostock, Düsseldorf, Fürth, Magdeburg, Braunschweig, Paderborn.
Ja, gut, sind viele bei, die wir in der Runde geschlagen haben. So, also,
ja, aber zu Hause.
Ja, ja, aber gerade die Schwächeren, gegen die wir verkackt haben.
Ja, aber ne? Also Schalke wird schwierig auswärts. Hertha, Rostock auswärts immer ekelhaft. Düsseldorf, also ich sehe noch nicht so, wo der HSV auswärts seine Punkte in der Rückrunde holen soll.
Ja, gut, aber wenn wir jetzt ein Hertha- oder ein Schalke-Podcast wären, würden die wahrscheinlich genau das gleiche sagen.
Ach, weiß ich nicht.
Also, ach, weiß ich nicht.
Wobei Hertha und Schalke auch andere Probleme haben als wir.
Ja, definitiv.
Ja. So, was hast du noch für Zahlen?
Ja, also ich könnte euch jetzt nochmal die Hinrunden-Auswärtsergebnisse vorlesen.
Ne, die hatten jetzt alle schon in den Highlights sich angeschaut.
Ja,
aber Elversberg kann er dir auf jeden Fall sagen.
Ja. Muss ich auch nicht nochmal hören, ob er die Ergebnisse ist. Ich habe die vorhin übrigens witzigerweise mit Luca zusammen gucken. Der hat sich beschwert, dass wir die guten Sachen ausgelassen haben und uns nur die Spiele angeguckt haben, die wir verloren
oder habt ihr eigentlich nur Auswärtsspiele geguckt?
Ja, mehr oder weniger, ja.
Ja, bis auf Paderborn. Ja. Klasse.
Wollen wir schon über, also Auswärtsschwäche haben wir jetzt schon gesagt, eigentlich kann man da außer einem Auswärtstrainer nicht viel machen.
Ja, also.
Wir haben aber Frau und Kind zu Hause, das heißt halt keine Zeit. Woche?
Keine Zeit.
Gar nicht.
Nee.
Max?
Ich habe noch einen Friseurtermin.
Ja. Hast du Zeit, Auswärtstrainer?
Ich bin ja sowieso auswärts immer dabei, also ich würde es machen.
Bist du was? Warst du mal dabei jetzt?
Ja, auswärts Sauerkarte.
Daran, Kollege.
Ja. Auswärts Sauerkarte,
Heimdauer. Fahr mal nicht mehr auswärts.
Ja, mach mal.
Ja, das ist,
also ihr könnt ja einfach mal eure Meinung sagen, ob ihr glaubt, dass Max Auswärts Sauerkarte schuld daran ist, dass der HSV auswärts das irgendwie nicht auf die Kette bekommt. Und weiß ich, bei wie vielen Kommentaren oder so würdest du sagen, das Spiel setze ich aus?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Bist du so wenig experimentierfreudig? So?
Nee, ich bin so.
Kommentare und ich mach's.
Ich bin so wenig verzichtfreudig auf den HSV im Stadion. Also.
Was war dein geilstes Auswärtsspiel dieses Jahr? In der Hinrunde?
Dieses Jahr?
Ach, ich glaube. Nicht dieses Jahr, wir sind
also
ja schon 2000.
Hinrunde, ja, aber ich. Alles in allem würde ich schon sagen, dass natürlich so ein Derby-Millern-Tor gerade auch so, kommst nach 2-0. Ja. Ist Millern-Tor jetzt Heimstätte vom HSV? Oder?
Das nicht, aber.
Das nimmst du zurück! Das nimmst du zurück!
Kannst
ja.
Du immer so mit der Bahn oder Auto oder Bus?
Und, unterschiedlich.
Schön ehrlich,
ein Busfahrt also Bus finde ich, sind ein Mensch zweiter Klasse, darf ich das hier sagen?
Ja, klar.
Können wir das rausschneiden?
Ja, stimmt,
ja. Ja, aber also Bus wirklich nicht, aber also hauptsächlich Zug, aber auch ab und zu mal mit dem Auto.
Ja, okay.
Ja. Also stimmungstechnisch würde ich sagen Hannover. Das war schon geil. 1-0 mit.
Weißt du auch, warum das immer am geilsten ist?
20.000 HSVern.
Weil, bist du mit dem Zug gefahren?
Nee.
Ach so, weil meistens sind diese Auswärtsfahrten mit dem Zug, die kurzen Auswärtsfahrten sind manchmal die geilsten, weil der HSV an sich, ob er nur nach Hannover fährt oder nach München, die Menge an Alkohol, die gekauft wird für diese Auswärtsfahrt, ist die gleiche. So.
Ja.
Nur, dass die Fahrt viel, viel kürzer ist und der Alkohol in der Kürze der Fahrt nach Hannover halt auch weg muss. So. Deswegen sind die Fahrten nach Hannover manchmal viel, viel geiler, weil einfach die Stimmung schon gleich in Harburg explodiert.
Berlin war aber auch geil.
Würde ich von Osnabrück. Also
ja, Berlin ist das gleiche, das ist auch eine kurze Strecke.
Unterschreiben. Ja, das war nicht geil. Ansonsten glaube ich, so mit dem ganzen Drumherum ist halt Kaiserslautern einfach schon geil. Mit dem Betze, das waren 3-3, hast erst geführt, dann lagst du hinten, dann bist du glücklich nochmal irgendwie rangekommen. Und deswegen glaube ich, wäre Kaiserslautern die Nummer 1. Auswärts. In der Hinrunde.
So, lass uns mal so ein bisschen Richtung Ende gucken. Wintertransfer, gibt es Spieler, die ihr euch wünscht oder Positionen, wo ihr sagt, da müssen wir auf jeden Fall jetzt, also da müssen wir, nicht da können wir, sondern da müssen wir irgendwie nochmal handeln?
Ja, also Innenverteidigung und Außenmittelfeldspieler hatten wir beide, oder hat ja auch die Presse alle schon ein bisschen ins Visier genommen. Der Rest sind wir auch, würde ich sagen, gut aufgestellt, sofern die bei den Außenverteidigern jetzt nicht groß was verletzt wird. Also, ja, Namen, I don't know. Muchel hatte mal Pfeiffer einfach mal so ins Spiel gebracht.
Ja, weil jetzt natürlich in der Diskussion mit Backer, der irgendwie bei Augsburg im Gespräch ist, ob man dann sagt, ey, alles klar, ihr wollt ihn haben, dafür kriegen wir aber Pfeiffer irgendwie in der Abwehr. So irgendwie, ne? Geben und nehmen. Dafür müsste man natürlich einen Flügelstürmer irgendwie für Backer verpflichten, der zumindest das Potenzial hat, was Backer im positiven Sinne mitbringt, nämlich irgendwie die Arbeit nach hinten und eben auch über unseren Schienenspieler, der über außen ja doch, er ist ja immer zwischen Champions League und Kreisklasse, so, deswegen wäre es gut, jemanden zu haben, der mehr Champions League ist als Kreisklasse, und dann so ein Patrick Pfeiffer irgendwie in der Abwehr, würde ich jetzt nicht nein sagen, weil dafür würde ich auch einen Backer opfern.
Finde ich nicht, weil ich glaube, also
wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit Champions League, der das Positive von Backer mitbringt und das Positive abruft und dann Patrick Pfeiffer in der Abwehr, da würdest du sagen, nee, dafür würdest du Backer behalten?
Ist halt die Frage, ob wir so einen Champions League-Spieler dann finanziell bekommen.
Ja. Wäre 2 gegen 1, so, ne? Also Pfeiffer plus Champions League-Spieler gegen...
Ja. Ja, klar. Ja, gut, also, wenn du mir das garantieren kannst, schlage ich ein. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass
da... Wenn das so kommen würde, natürlich, wenn das nicht so wäre, würde ich auch nicht da das eintauschen. Ich finde, Backer ist ein geiler Typ. Ich finde die Geschichte cool und ich mag den Jungen so. Natürlich bringt er mich auch häufig treibt er mich zur Weißglut so. Aber er hat halt auch Momente, wo ich sage so, wow, geil, ne?
Ja, ich glaube, der ist wichtig für die Teamchemie. Ich glaube, der ist wichtig in der Kabine, auch wenn er kein... Lautsprecher ist, so nehme ich ihn zumindest nicht wahr von außen, aber ich glaube, wenn du halt dich auf den Platz zerreißt oder auch in der Kabine, der ist immer am Smilen, so wenn du nach links rüber guckst und der lächelt dich in der 85. Minute an, dann denkst du dir so, ach scheiße, dann laufe ich die 3 Meter halt auch nochmal extra. Ja. So,
also habt ihr ein ganz gutes Verhältnis, wenn er dich in der 85. Minute anlächelt?
Ja.
Also. Nürnberg hat er wenig gelächelt, da finde ich, hatte er eher die Schulter nach unten, aber ja. Gut. Ja, also wie gesagt, Wintertransfer, ja, schwierig im Winter irgendwelche super Transfers zu bekommen. Ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren auch nicht so viel Glück mit unseren Wintertransfers.
Eigentlich gar nicht.
Eigentlich gar nicht, ja.
Poyanpalo war damals stark.
Ja.
Zum Opfer von Hinterseher.
Ja,
Hinterseher.
Oh mein Gott. Was macht der eigentlich?
Der spielt in Rostock.
Ah, stimmt.
Aber nur Auswechselspieler.
Zurecht. Ja.
Also Einwechselspieler und ich glaube, der hat diese Saison vielleicht 90 Minuten gespielt, ja, oder so. Also der kriegt auch in Rostock wirklich, seitdem der damals nach Südkorea gegangen ist, ist er komplett weg vom Schuss.
Boah, ich habe wirklich noch eine Frage. Ich meine, wir hatten das Thema vorhin schon, ne? Aber ganz kurz mal eine Meinung und ihr müsst gar nicht irgendwie da nemmet.
Also worauf bezogen jetzt?
Ja, seine Leistung, Hinrunde.
Nicht gut.
Gato?
Ich liege nicht auf dem Schirm, okay, würde ich aber sagen.
Okay.
Also eingewechselt.
In Ordnung, so. Das hatten wir zu Beginn der Podcast-Folge schon mal, das Thema.
So, ist so, er hat jetzt irgendwie, hat er überhaupt ein Tor geschossen? Nee, ne?
Nee.
So, und so, weiß ich, er hat jetzt nie was bewegt, hat jetzt aber auch nie gesagt, wo du denkst, okay, jetzt kommt hier so ein Hansi Hinterseher rein, verstolpert irgendwie Bälle oder irgendwas.
Aber ich finde, er ist für einen Einwechselspieler, er hat so viele Chancen bekommen.
Das ja.
Und ich finde, er hat sie einfach nicht genutzt. Und ich bin einfach echt auch da so ein bisschen enttäuscht von ihm. Also ich finde, er macht irgendwie nichts falsch, aber er macht irgendwie auch nichts richtig. Ja. Und die Chancen bekommt er die ganze Zeit.
Belohnt sich halt nicht, ne?
Es wird häufig irgendwie auch gesagt, so, lass mal das System umstellen, hinten mit Dreierkette, vorne mit 2 Stürmern. Aber ich finde, dass Nemeth einfach nicht das abruft, dass man sagt, ey, komm, wir probieren es mal, weil er hat die Chancen bekommen und wenn er jetzt irgendwie scoren würde, dann würde auch das Trainerteam nicht um ihn rumkommen, einfach zu sagen, so, ey, wir müssen eigentlich mit einer Doppelspitze mal spielen, weil Nemeth einfach so die Leistung immer abruft und die Chancen bekommt. Deswegen, ich finde es einfach auch irgendwie so ein, von ihm bin ich auch ein bisschen enttäuscht.
Ja, bei einer Doppelspitze würde ich eher mit einem Königsdorfer als zweite Spitze spielen.
Ja, gut, der ist jetzt aber erstmal...
Der ist sowieso weg, ja. Aber zum Beispiel wird auch nicht mit Doppelspitze spielen.
Ja, und Königsdorfer richtig schrott.
Aber er würde vielleicht nicht drum rumkommen, wenn Nemeth irgendwie so die Leistung abrufen würde, dass die Leute sagen würden, Alter, hey, come on, der trifft hier jeden Ball. Und
ja, gerade jetzt, wo er unter Druck steht, ne?
Ja.
Also Tim Walter und das Trainer, also eigentlich das ganze Trainerteam.
Aber ich will es gar nicht irgendwie, müssen wir gar nicht weiter ausführen jetzt, aber ich finde...
Aber interessanter Punkt, ich habe tatsächlich auch, wir hatten ja den Punkt so hier, wo ist noch bei welchen Spielern Luft nach oben, auch Andras Nemeth mit drin.
Mhm. Natürlich hattest du das. Das bei euch kann, keiner kann keiner kontrollieren seine Liste.
Also hier immer das
Statistiken gefälscht. Ja. Alles hat er da in seiner Liste.
Notiz drin gemacht am 3. Januar um 16.36 Uhr. Also ich will nur mal...
Was ist bei euch mit Noah Katzenbach?
Ja. Ich glaube, ich hat sich das Blatt gewendet. Ich glaube, ich würde fast sagen, wenn der kommt...
Hast du dir die Notiz gemacht?
Gar nicht. Wenn der kommt, dann kommt er im Sommer. Ja, ich glaube nicht im Winter. Der wird abwarten, was macht der neue Trainer in Köln. Köln hat eine Transfersperre, die können die nächsten zwei Transferperioden keinen Spieler verpflichten. Ich glaube, die werden den nicht im Winter abgeben. Was dafür spricht, ist, der hat natürlich noch ein erstligareifes Gehalt in Köln, was sich der FC eigentlich nicht mehr leisten kann.
Ich würde nehmen, wenn man ihn mehr oder weniger for free bekommt. Aber ja, ist jetzt auch, wenn nicht, dann nicht so. Dann soll es so sein.
Matthias Meyer ist auch noch in den Gesprächen, ne? Den finde ich ganz
Dynamo
cool.
Dresden, oder?
Ja. Also Dynamo Dresden hat die Leihe an Ferl, glaube ich, von ihm abgebrochen, um Ferl zu schwächen im Aufstiegsrennen. Und sie müssten ihn jetzt irgendwie verkaufen, weil sie im Sommer nichts mehr kriegen, glaube ich. Irgendwie so war es. Ich fände es gut,
bei den Bayern gelernt. Und ab 600.000 wären sie gesprächsbereit.
Also ja, viel schwächer als unsere aktuellen Ersatzspieler für außen, Tonali und Renzi.
Ist er ein Flügelstürmer?
Ja, er kann das zumindest auch spielen, ja.
Eigentlich eher ein Zehner.
Ja, ne?
Bei Bayern ausgebildet, ja. Aber hat auch in Fair häufig auf dem Flügel gespielt. Aber wäre jetzt vermutlich auch keiner, der jetzt den Unterschied macht.
Ja. Zum Abschluss, oder hast du jetzt noch irgendwas Großes?
Nö, also ich passt mich dir an.
Zum Abschluss.
Wir nehmen ja heute hier auf, gleich ist das Dart-Finale und das wollen wir natürlich alle noch sehen.
Exakt.
Ne?
Wo landet der HSV am Ende der Saison? Da will ich einfach nur einen Platz hören. Max?
Unter Tim Walter Dritter, wenn wir den Trainer wechseln, Zweiter.
Gato?
Zweiter.
Moritz?
Vor St. Pauli.
Gut, vor St. Pauli wäre schon mal wichtig.
Zweiter.
Ich glaube tatsächlich, wir werden noch Zweiter.
Das ist ja nicht, ne?
Ja.
Hinter Kiel.
Ja, der Erste ist auch egal.
Ja. Boah, ich möchte eigentlich nicht, dass... Also, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt. Ja, wir brechen ja jetzt sowieso gleich die Aufnahme ab. Aber ich hätte lieber St. Pauli vorne als Kiel. Nee. Aber ich wohne auch in Kiel.
What?
Nee. Das nimmst du auch zurück.
Ja. Stehen dir die Zähne zu eng oder was?
Ja, also Muchel, ich muss ja nur mal erklären so. Also meine Eltern kommen aus Osteuropa, ich bin in Rostock geboren, ja, ich wohne in Kiel. Ich habe nicht so diesen Hassbezug zu St. Pauli. Die sind
du bist auch in Rostock.
Die sind auch.
Langsam, schließt sich hier der Kreis.
Also, Bones, also ich fand das auch ein bisschen schade, als der Nils gesagt hat, ja, aber Bones kommt nicht mehr. Ich dachte so, ach, Bones und ich, wir könnten so.
Absolut, absolut. Ja. Wir können einen Podcast aufmachen.
Wir könnten einen Statistik-Podcast machen.
Ja. Wollen wir einfach
euch gegenseitig in die Tasche lügen.
Ja. Bones geht zu Max und ich komme zu euch.
Ja, dann können wir uns die HSV Inside nennen.
Stimmt. Mist. Der Plan hat Lücken. Ja, Jungs, dann vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja.
Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Nur der HSV.
Nur der HSV.